Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Welche Themen haben wir heute Abend in der Sendung? Strukturwandel der Arbeitswelt. Kann man aus den Umbrüchen der Vergangenheit lernen? Das Fake-News-Phänomen. Steckt auch die Wissenschaft in einer Vertrauenskrise? 30 Jahre Aufarbeitung der SED-Diktatur. Eine Debatte darüber, wie es weitergeht. Chinesische Überwachungsmethoden und das Konzept der Smart City. Und schließlich unser Schwerpunkt. Bewältigen, aufarbeiten, reinigen. Ein Forschungsprojekt der Universität Bielefeld zum produktiven Umgang mit Schuld. Der bevorstehende Strukturwandel in der Arbeitswelt, die umfassende Digitalisierung, löst bei vielen Besorgnis aus. Den Ängsten vor tiefgreifenden Veränderungen kann man aber konkrete historische Erfahrungen entgegensetzen. Einen massiven Umbruch haben in den letzten Jahrzehnten viele Branchen erlebt. Und dabei hat auch die Digitalisierung schon eine Rolle gespielt. Kann man aus diesen Erfahrungen lernen? Fragten Experten für Arbeits- und Industriesoziologie einer Sektion der Deutschen Gesellschaft für Soziologie auf ihrer Frühjahrstagung in der letzten Woche. Eva-Maria Götz stellt Beiträge aus der Debatte vor.
Man war total überrumpelt. Die Treuhandanstalt hat nicht verstanden, was da in Bischofferode passiert. Die Bundesregierung hat es nicht verstanden.
Dr. Christian Rau, Historiker am Institut für Zeitgeschichte Berlin, berichtet von einem Ereignis, mit dem niemand in Politik und Wirtschaft gerechnet hatte. Dem Hungerstreik von 41 Kali-Bergbauarbeitern im thüringischen Bischofferode im Jahr 1993.
Bischofferode war ja Teil einer großen Kali-Region. Also Kali-Bergbau war dort der strukturbestimmende Industriezweig.
Der aufsehenerregende Hungerstreik führte dazu, dass im Bundeskanzleramt und bei der Treuhand noch einmal beraten wurde. Zusätzliche Auffanggesellschaften wurden gegründet, Arbeitsplatzgarantien für 2 bis 3 Jahre gegeben. Geändert hat es nichts. Der Kali-Bergbau in der Region Bischofferode ist Geschichte.
Die Menschen im Osten, das sind die, die wirklich Transformation erlebt haben. Und wir im Westen, glaube ich, ahnen nicht einmal, was es bedeutet.
Meint Sabine Pfeiffer, Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Technik, Arbeit, Gesellschaft an der Universität Nürnberg-Erlangen und Gastgeberin der Tagung. Doch was in vielen Regionen Ostdeutschlands in den 90er Jahren in verschärfter Form passierte, die völlige Veränderung der Arbeitswelt, haben viele Regionen im Westen ebenfalls hinter sich.
Da, wo sich Strukturen wandeln, das kann man später in der Arbeitsmarktstatistik lesen, dahinter stecken ja Geschichten von Menschen, die eben doch meistens lokal gebunden sind, die beruflich geprägt sind, für die solche Transformationsprozesse in ihrer Lebensspanne, in ihrer Region, in ihrem sozialen Umfeld sehr dramatisch sein können und immer irgendwie verarbeitet werden müssen, individuell, institutionell.
Vom Niedergang der Uhrenindustrie in Schwenningen berichtete Carina Gliese von der Universität Stuttgart am Beispiel der Traditionsfirma Kienzle, die 2014 Insolvenz anmelden musste. Einen ähnlichen Weg ging auch das Familienunternehmen Saba, das einst seine innovativen Fernsehgeräte in alle Welt verkaufte und sich auf dem Weltmarkt gegen die Konkurrenz aus Asien und Amerika doch nicht behaupten konnte, wie Dr. Thomas Schütz vom Historischen Institut der Universität Stuttgart referierte. Saba scheiterte unter anderem daran, dass im Zuge der Globalisierung weltweit Firmen fusionierten, die Werksarbeit in Billiglohnländer verlagert wurde und heimische Produkte nicht mehr konkurrenzfähig waren. Die Druckindustrie dagegen hat bereits die Erfahrung gemacht, wie die Digitalisierung ein ganzes Berufsfeld verändern kann. Die Anzahl der im Druckerhandwerk Beschäftigten sank von rund 250.000 im Jahr 1970 auf ca. 140.000 im Jahr 2018. Nicht nur das Mediennutzungsverhalten verlagerte sich zu Ungunsten von Druckerzeugnissen ins Internet, das ganze Berufsfeld veränderte sich. waren Drucker und Druckerinnen, einst Experten, zunächst für Blei, später Fotosatz, müssen sie sich heute in einem Nischenmarkt als crossmediale Dienstleister im analogen und digitalen Bereich behaupten. Das beinhaltet zukünftig auch den Umgang mit 3D-Druckern. Drucker sind schon lange lebenslange Lerner, sagte Anne König, ausgebildete Druckerin und jetzt Professorin für Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften an der Beuth-Hochschule Berlin, in ihrem Vortrag. Und damit sind sie vielleicht ein Beispiel für die Autoindustrie, der dieser Wandel noch bevorsteht. Zumindest wenn das aktuelle politische Ziel erreicht werden soll und bis zum Jahr 2030 wirklich 50% der neu produzierten Fahrzeuge batteriebetrieben sein werden.
Unsere Studien haben klar gezeigt, dass die Innovationsstärke der Branche wesentlich davon abhängt, dass das Produktionswissen in den Produktentwicklungsprozess integriert werden kann. Und das setzt eben voraus, dass nicht nur Innovationszentren in Deutschland bleiben, sondern auch relevante Anteile der Produktion in Deutschland erhalten bleibt, damit aus der räumlichen Nähe dieser Integrationsprozess wirklich gelingen kann.
Warnt Dr. Martin Schwarz-Kocher, Industriesoziologe am wirtschaftsberatenden IMU-Institut Stuttgart davor, Produktion und Know-how der Autoindustrie komplett ins billigere Ausland zu verlegen. Die gut ausgebildeten Facharbeiter und Arbeiterinnen müssten bereits jetzt in den Wandlungsprozess eingebunden und schnellstens qualifiziert werden. Sabine Pfeiffer.
Wir haben natürlich ja heutzutage Digitalisierung an allen Arbeitsplätzen und ein Facharbeiter, der bei Daimler in der Montage steht oder Instandhalter ist, der kann auch SPS-Programmierung und der kann CNC-Programmierung und der ist mit dem PPS-System am Arbeitsplatz vertraut. Also das heißt, die haben ganz viel jetzt schon mit Digitalisierung zu tun. Man kann mit diesen Menschen in die Zukunft gehen.
Und dass dieses Wissen genutzt und ausgebaut wird, sei existenziell für die Zukunft des Industriestandortes Deutschland und für unsere Gesellschaft überhaupt.
Wenn wir am Ende funktionierende Gesellschaften haben wollen, dann brauchen wir auch nachhaltiges Wirtschaften. Wir brauchen auch Unternehmer, die regional Verantwortung übernehmen und nicht nur sozusagen sagen, ja, die Globalisierung erfordert eben von uns ein Downgrading, was Tarifgebundenheit, was Lohnhöhen und so weiter angeht. Das fällt uns alles irgendwann auf die Füße und dann letztlich auch einer Wirtschaftspolitik wieder auf die Füße.
Beschwört die Nürnberger Professorin Sabine Pfeiffer eindringlich. Wichtig sei neben der Aus- und Weiterbildung und dem Verbleib von Innovationswissen in den Werken eine Politik, die die Wirtschaft selbstbewusst beim Transformationsprozess begleite. Und man dürfe eben nicht die gleichen Fehler machen, wie man sie in den ostdeutschen Betrieben gemacht habe. Historiker Christian Rau.
Man kann in Bezug auf Bischofferode, glaube ich, sehr gut lernen, wie wichtig das Thema Kommunikation mit den Betroffenen ist. Die Thüringer Landesregierung hat gedacht, naja, wenn alles am Boden liegt, kann es ja eigentlich noch besser werden. Und man hat aber mit den Betroffenen vor Ort relativ lange nicht kommuniziert. Das erste Mal, als man mit denen wirklich wieder direkt kommuniziert hat, das war 18 Monate nach der Schließung des Kali-Werkes. Und da hat sich schon gezeigt, dass ein sehr, sehr großes Misstrauen sich aufgebaut hatte gegenüber der Politik. Und die Thüringer Landesregierung war da ziemlich geschockt. Das hatte sie nicht erwartet.
Die Beispiele aus dem Schwarzwald oder aus Thüringen zeigen allerdings auch, dass Regionen sich durchaus neu erfinden und den Strukturwandel langfristig überleben können.
Ja, in Bischofferode leben heute genauso viele, wie damals im Kaliwerk gearbeitet haben, 2000 Menschen etwa. Es haben sich viele mittelständische Betriebe, Kleinbetriebe angesiedelt, die natürlich bei Weitem nicht diese Dimension an Arbeitsplätzen geschaffen haben, wie wir es in 1989, 90 da noch hatten. Das ist ja völlig klar. Aber der Eindruck, wenn man durchfährt, ist ein recht moderner Standort.
Wenn verstärkt mit Falschmeldungen Politik gemacht wird, wenn sich Gerüchte in sozialen Medien weltweit wie belegbare Fakten verbreiten, wenn der Wahrheitsgehalt einer Aussage gar nicht mehr so wichtig zu sein scheint, dann drängt sich auch für die Wissenschaften die Frage auf, wie viel Vertrauen sie noch genießen. Wie verlässlich sind ihre Aussagen? Welche Rolle spielen sie in der Politik? Das ist heute und morgen Thema auf der Frühjahrstagung des Zentrums für Wissenschaftsforschung an der Leopoldina, der Nationalen Deutschen Wissenschaftsakademie in Halle, die sich auch stark in der Politikberatung engagiert. Vorab habe ich mit Professor Carsten Reinhardt von der Universität Bielefeld gesprochen, einem der Organisatoren, und ihn als erstes gefragt, lässt sich ein Vertrauensschwund oder ein Bedeutungsverlust der Wissenschaft belegen?
Ich würde zunächst einmal weniger von Bedeutungsverlust sprechen wollen. Wir können eine eher gestiegene Relevanz feststellen. Der Bedarf nach Wissenschaft steigt. Wir sehen aber gleichzeitig, und das betrifft dann sicherlich auch den Vertrauensschwund, dass die Probleme, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern konstatiert werden, nicht gelöst werden, sondern eher größer werden. Und das hat auch Rückwirkungen auf die Wissenschaft selbst, die sozusagen in die Mitverantwortung genommen wird, dass so vieles, das Standardbeispiel wäre natürlich der Klimawandel, aber da könnte man auch andere Beispiele nennen, nicht in den Griff zu bekommen ist.
Nennen Sie doch nochmal ein anderes Beispiel, bitte.
Na, wir hätten das ähnlich. Natürlich mit Umweltverschmutzung generell, also bei Grenzwerten für Chemikalien zum Beispiel, wo man sowas sehr, sehr deutlich sieht. Also Plastik in den Weltmeeren wäre das, was am stärksten im öffentlichen Bewusstsein ist. Und von daher, das sind natürlich Punkte, die uns existenziell betreffen, die globale Auswirkungen haben und die uns jetzt ja schon viele Jahrzehnte begleiten. Ich meine, wenn Sie eine Zeitung von den 80er Jahren aufschlagen, dann werden Sie ganz ähnliche Themen finden. Das ist fast schon erschreckend, wie lange wir schon wissen, was da los ist. Und trotzdem bekommen wir offensichtlich die Probleme nicht in den Griff. Und dafür sind natürlich nicht die Wissenschaften per se verantwortlich, aber werden sozusagen in eine Mithaftung genommen.
Betrifft das denn auch die Geisteswissenschaften oder die Sozialwissenschaften?
Geisteswissenschaften sind da in einer besonderen Lage, könnte man sagen. Das betrifft zum einen die Frage eben genau der Bedeutung oder der Relevanz. Welche Geisteswissenschaften könnten wir einfach so nennen, die existenziell relevant für unser Leben sind? Da wäre die Ethik vielleicht zu nennen, eventuell auch Religionswissenschaften, aber dann wird es dann sozusagen schon sehr dünn. Anders sieht es aus bei Sozialwissenschaften, da wäre das die Ökonomie natürlich. Aber trotzdem, gerade bei den klassischen Geisteswissenschaften würden wir sagen, naja, das sind vielleicht zumindest im 20. Jahrhundert und heutzutage nicht mehr so sehr die wirklich existenziell wichtigen Wissenschaften. Und dann kommt ein anderer Punkt ins Spiel, nämlich, dass diese Wissenschaften ein Kollege nennt das, Alexander Bogner aus Innsbruck, er nennt das produktive Dissenskulturen haben. Und Herr Bogner wird auch vortragen auf unserer Tagung. Das bedeutet, dass es durchaus akzeptiert ist, dass Geisteswissenschaften, er macht es am Beispiel der Ethik und des Deutschen Ethikrates deutlich, ein gesundes Verhältnis zum Dissens, zur Debatte haben und wir gar nicht so sehr erwarten, dass da eine ganz eindeutige, festgefügte Ergebnislage dabei herauskommt, sondern damit ganz anders umgehen. Ja. Das heißt also, die Erwartungen sind vielleicht nicht so hoch und Dissens wird erwartet, anders als bei den Naturwissenschaften, wo eher Konsens erwartet wird und die Erwartungen auch teilweise sehr hoch sind. Und deswegen gibt es da eine besondere Lage für die Geisteswissenschaften.
Gibt es denn dann, so global kann man es vermutlich gar nicht mehr formulieren, den Bedarf, den Vertrauensschwund, speziell im Bereich Geisteswissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften wieder aufzufangen und dem entgegenzuarbeiten?
Sie haben das in Ihrer ersten Frage ja angesprochen mit dem Bedeutungsverlust. Viele Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler klagen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber machen sich Gedanken darüber, ob ihre Wissenschaften tatsächlich noch eine solche starke soziale Bedeutung haben und wie sie das können. Erst dann stellt sich eigentlich die Frage des Vertrauens so richtig, sodass die Geisteswissenschaften vielleicht dann noch eher etwas grundlegender ansetzen.
Gibt es denn da Strategien? Hat man denn Ansatzpunkte? Werden Sie auf der Tagung Ideen diskutieren, wie Geisteswissenschaften gesellschaftlich wieder eine höhere Bedeutung gewinnen könnten?
Nun, das zentrale Thema unserer Tagung sind nicht die Geisteswissenschaften, sondern tatsächlich Wissenschaften generell, natürlich auch sehr viel die Technik- und Naturwissenschaften. Und in diesem Kontext bewegen sich ja die Geisteswissenschaften. Sie müssen natürlich auch sehen, dass es gibt nicht eine direkte Konkurrenz um Bedeutung und Vertrauen. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche sprechen auch von unterschiedlichen Kulturen, wie Probleme definiert werden. Nehmen wir ein Beispiel, das einige Jahre zurückliegt vielleicht, aber die Philosophie des Geistes. Da gibt es auf der einen Seite Philosophen, klassische Geisteswissenschaftler, die den Anspruch erheben, mit ihren Methoden Aussagen zu machen über die Philosophie des Geistes. Aber es gibt natürlich auch Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, sagen wir mal so, ein ähnliches Gebiet abdecken möchten mit ihren Wissenschaften, die wiederum methodisch ja ganz anders vorgehen. Und da kann es schon einmal zu Konkurrenzsituationen kommen dabei. Und da wird dann auch um Bedeutung und auch um Vertrauen geworben, in der breiteren Öffentlichkeit auch, wie man bei diesem Beispiel ja durchaus hat sehen können. Also von daher, das würde wieder darauf hindeuten, dass so unterschiedlich die Dinge dann doch nicht wären zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaftlern. Aber wenn Sie sich diese Debatten anschauen, so sehen Sie schon, dass die Claims, sag ich mal, die Ansprüche, die erhoben werden, relativ unterschiedlich sind, je nachdem, aus welcher der Kulturen oder Großbereiche von Wissenschaften, also Naturwissenschaften versus Geisteswissenschaften, die jeweiligen Vertreterinnen kommen. Und von daher, also Strategien. Sie fragten nach Strategien.
Ja.
Ja, natürlich gibt es Strategien, mit denen Wissenschaftler generell vorgehen können, um Vertrauen immer wieder auch zu erwerben. Denn das muss man sich auch deutlich vor Augen führen. Das ist nicht etwas selbstverständlich Geschenktes, sondern das muss erworben werden. Und eine der Strategien wäre, die Regeln offen zu legen, mit denen man vorgeht. Also wenn man zum Beispiel in der Politikberatung ist, offen zu legen, wie dies geschieht, auf welcher Grundlage man zu bestimmten Ergebnissen kommt, ob tatsächlich Vertreter anderer Seiten mit berücksichtigt werden. Da kommt dann sehr schnell das Gebot der Partizipation ins Spiel. Das heißt, inwieweit werden Gruppen von Betroffenen gehört und einbezogen, wie transparent ist dieses Verfahren, und das betrifft dann ja auch die Wissenschaft generell. Wie kommen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zu ihren Ergebnissen? Welchen Regeln folgen sie? Das sollte man offenlegen. Das könnte man eine Strategie nennen. Das klingt jetzt aber auch wieder sehr fast schon negativ. Also das ist dann eine Art und Weise, in der man die Öffentlichkeit ja auch mitnehmen kann und verständlich machen kann, auf welcher Grundlage man zu Ergebnissen kommt.
Können denn da die Arbeiten der unterschiedlichen Ethikkommissionen, Sie haben das ja gesagt, die im Laufe der letzten Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, ja zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, als Vorbild dienen?
Auf eine interessante Art und Weise ja. Denn tatsächlich glaube ich, und so habe ich Herrn Bogner eben verstanden mit seinem Vortrag, der dann stattfinden wird, dass hier ein produktiver Dissens gepflogen wird. Damit wird aber auch klar gemacht, dass Dissens zur Wissenschaft gehört. Auseinandersetzung, produktive Auseinandersetzung mit anderen Meinungen ist das Kerngeschäft der Wissenschaft.
Dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer hat die Frage, wie man die DDR-Zeit weiter aufarbeiten soll, neue Brisanz bekommen. Das hängt auch damit zusammen, dass mehrere betroffene Institutionen im Umbruch sind. Die Akten der Stasi-Unterlagenbehörde sollen künftig mit weiteren DDR-Dokumenten zusammen unter dem Dach des Bundesarchivs aufbewahrt werden. An der Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin, dem ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis, wird eine Nachfolge für den Leiter Hubertus Knabe gesucht. Vor einigen Tagen hatten nun die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und das Bürgerkomitee 15. Januar mehrere Wissenschaftler zur Diskussion darüber eingeladen, ob die Aufarbeitung in einer Krise steckt. Isabel Fanrich Lautenschläger hat zugehört.
Eine neue Ausstellung in der Gedenkstätte Hohenschönhausen legt in innovativer Weise die geheime Infrastruktur der DDR-Stadtsicherheit offen. Auf einer 170 Quadratmeter großen begehbaren Luftaufnahme markieren Lichtpunkte in Ost- und West-Berlin ehemalige MFS-Dienstobjekte, konspirative Wohnungen, aber auch Orte von Entführungen. Ein Netz der Überwachung und Kontrolle, erzählt Ausstellungsmacher Andreas Engwert in der früheren Stasi-Untersuchungshaftanstalt.
Die konspirativen Wohnungen konzentrieren sich natürlich in Ostberlin vor allen Dingen. Da sind es 3.300 Punkte für die Jahre 88, 89. Also ein sehr, sehr flächendeckendes Netz von konspirativen Wohnungen. Manchmal ist es aber auch nur ein Zimmer irgendwo oder ein Büro oder sowas, was die Stasi dann entsprechend genutzt hat. Es gibt Stützpunkte von der Stasi in Westberlin. In der Nähe des Flugfeldes Tempelhof gibt es in der Dudenstraße ein Hotel, das die Stasi in den 70er Jahren genutzt hat. Die Hotelbetreiberin war inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit.
Soll man im Jahr 30 der Aufarbeitung weiterhin vor allem auf Täter und Opfer schauen, auf die beiden Extreme einer diktatorischen Gesellschaft wie der DDR? Diese Blickrichtung hat die Aufarbeitung seit 1989-90 bestimmt, sagt Jens Giesecke. Der Historiker vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam hält es für überfällig, den Blick zu weiten.
Wenn Sie über Hohenschönhausen sprechen, ist die Rollenverteilung klipp und klar. Da gibt es Täter, da gibt es Vernehmer, da gibt es Schließer und da gibt es Häftlinge. Wenn Sie über die Stadtgesellschaft von Ostberlin reden, dann haben Sie erstmal 30% der Ostberliner Stadtbevölkerung waren Mitarbeiter von DDR-Ministerien und ähnlichen Einrichtungen. Und dann geht eben diese Schwarz-Weiß-Zeichnung nicht mehr. Und das ist die eigentliche Herausforderung, da komplexere Antworten zu finden.
Steckt die Aufarbeitung 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, so der Titel der Podiumsdiskussion, wirklich in einer Krise? Diese Frage werde in regelmäßigen Abständen diskutiert und damit fast eine Dauerkrise konstatiert, so Giesecke. Er selbst sieht dagegen die Werte von 1989, insbesondere in osteuropäischen Ländern wie Polen und Ungarn, durch autoritäre, antieuropäische Parteien und Bewegungen gefährdet, die in die Aufarbeitung eingreifen. Anders in Deutschland, wo die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit derzeit ein wenig zu stabil sei.
In dieser Krisenhaftigkeit gibt es eigentlich gut eingespielte Abläufe sozusagen, sprich die Diskussionsprozesse, die stattfinden, die Akteure, die beteiligt sind, beziehen sich eigentlich immer wieder in derselben Weise aufeinander und die Debatten werden eigentlich immer fortgeführt. Und man kann das auch umgekehrt sehen. Man könnte fast von einer, wenn ich das ein bisschen ironisch sagen darf, Betriebsversammlung sprechen, die in alle ihren Gegensätzen ganz gut aufeinander eingespielt ist und ich würde unterm Strich sagen, einen relativ stabilen Zustand von Aufarbeitung erreicht hat. Und das entscheidende Kriterium dieses labilen Gleichgewichtes ist die Pluralität dieser Landschaft.
Die Debatten und Forschungen über die DDR waren bislang stark von Zeitgenossen geprägt. Das ändert sich, sagt Jörg Ganzenmüller, Professor für europäische Diktaturgeschichte an der Uni Jena. Eine neue Generation von Wissenschaftlern, die in den späten 80er oder sogar 90er Jahren geboren wurde, bringe einen anderen Blick auf ein ihnen unbekanntes Land mit.
Das wird nicht sofort und schlagartig, aber tendenziell auch zu einer Versachlichung der Debatten beitragen. Neue Fragen heißt auch neue Perspektiven entwickelt. Nur ein Beispiel aus Thüringen, aus unserem BMBF-Forschungsverbund, der jetzt im 1. Januar gestartet ist. Wir haben gesagt, wir nehmen 1989 nicht als scharfe Grenze, sondern betrachten die Zeit zwischen 1970 und 2010, also Transformationszeit und späte DDR, gemeinsam.
Für andere Experten stehen die Konflikte im Umgang mit der DDR-Geschichte im Vordergrund. Anna Kaminski, Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung, betont, dass die Zeit seit 1990 von vielen Auseinandersetzungen geprägt war und ist.
Die erste Auseinandersetzung ist, dass überhaupt durchgesetzt werden musste, dass die DDR als Diktatur behandelt wird. Die zweite Auseinandersetzung lief darauf hinaus, dass sie nicht als SED-Diktatur verkleinert wird, sondern in den Kontext der kommunistischen Diktaturen eingeordnet wird. Die dritte Auseinandersetzung lief darauf hinaus, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass wir, also auch wenn es darum geht, die Repressionserfahrungen seien überbetont worden, da kann ich einfach nur sagen, es war eine Diktatur und eine Diktatur existiert vor allem auch durch Repressionen.
Seit 1990 sei auch die Frage umstritten, welchen Stellenwert die kommunistische im Vergleich zur NS-Diktatur hatte. Dieser Aushandlungsprozess sei bis heute nicht beendet. Dass zwischen den unterschiedlichen betroffenen Gruppen immer noch um Deutungshoheit gekämpft werde, so Anna Kaminski, stelle die These eines stabilen Gleichgewichts in Frage. Umstritten ist auch die Bedeutung von Zeitzeugen für die Aufarbeitung. Jörg Ganzenmüller.
Es gibt ja diesen bekannten Satz, der Zeitzeuge sei der größte Feind des Historikers, den halte ich für grundsätzlich falsch. Denn tatsächlich sind natürlich die Zeitzeugen wichtige Quellen. Und gerade bei Repressionsgeschichte sind das natürlich die Opfer. Und die Opfer spielen bei staatlicher Gewalt als Quelle eine wichtige Rolle, weil man sonst die Geschichte ja sehr einseitig aus der Perspektive der Täter, nämlich in dem Fall bei staatlichen Verbrechen des Staates, schreiben würde. In unserem konkreten Fall hieße das aus den Stasi-Akten.
Zukünftig sollten Wissenschaftler, Pädagogen und Zeitzeugen aus NS- und DDR-Forschung stärker zusammenarbeiten, lautete ein Fazit der Diskussion. Inhaltlich wird es um die Frage gehen, wie Diktaturen funktionieren und was sie so langlebig macht. Dazu gehört auch, das Wissen um das Alltagsleben zu vertiefen. Denn die Vorstellung davon, was es bedeutet hat, unter den Bedingungen der SED-Diktatur zu leben, sei noch wenig ausgeprägt, stellt Jens Gieseke fest. Die scharfe Akzentuierung von Tätern und Opfern habe bislang den Blick von der Mehrheit der Bevölkerung weggelenkt.
Die extreme Zuspitzung auf die IM-Debatte zum Beispiel, da haben wir unsere 180.000 IM, das ist eine zahlenmäßige Größe, mit der so ein öffentlicher Diskurs wunderbar stattfinden kann. Die Frage, wie viele noch auf ganz andere Art und Weise an diesem Verfolgungssystem mitgearbeitet haben, rutscht damit total an die Seite. Und das führt eigentlich von der gesellschaftlichen Debatte weg. Was ist eigentlich meine Rolle in der DDR gewesen? Und dann sind wir bei den Punkten, wo es dann eigentlich problematisch wird.
Drei Zukunftsthemen standen in der vergangenen Woche auf dem Programm des dritten Dialogs im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main. Künstliche Intelligenz, die elektronisch vernetzte Smart City und die Überwachungspraktiken in der Volksrepublik China. Eine brisante Kombination, denn sowohl die zunehmende elektronische Vernetzung als auch der Einsatz künstlicher Intelligenz bieten ein großes Potenzial für die immer detailliertere Überwachung der Bürger. Zum Dialog darüber hatte sich eine Runde von Fachleuten aus Geistes- und Naturwissenschaften versammelt. Was dabei herauskam, skizziert Maximilian Schönherr.
Um es gleich vorweg zu sagen, an einem Nachmittag schafft man keinen Dialog zu künstlicher Intelligenz, Smart City und China. Jedes dieser drei Themen würde mehrere Nachmittage füllen. So blieb der Dialog im Museum 3 ein unzusammenhängender Ablauf an Einzelvorträgen. Dennoch konnte man, vor allem durch die Gespräche am Rande, einiges Neues erfahren. Der Journalist Kai Strittmatter bewarb im Wesentlichen sein jüngstes Buch »Der neue Mensch, wie sich Chinas Diktatur ein digitales Update verpasst«. Aber er erzählte auch von Erlebnissen in China, die so konkret nicht weitläufig bekannt sind. Das soziale Punktesystem durchzieht nicht die ganze Volksrepublik, sondern wird zurzeit an bestimmten Orten ausprobiert. Typische Fehltritte bei einem Projekt, das Strittmatter besuchte, sind das Überqueren einer Ampel bei Rot, 5 Punkte Abzug, und die Beteiligung an verbotenen religiösen Zusammenkünften, 100 Punkte Abzug. Wer dagegen spontan seinen Keller für das Einstudieren sozialistischer Lieder zur Verfügung stellt, kann 5 Pluspunkte kassieren. Die Kelleraktion wurde dem Amt für Ehrlichkeit vermutlich mündlich von Nachbarn übermittelt, während bei der roten Ampel klassische KI-Software Gesichtserkennung startet und das Foto der Person sofort auf einem großen Bildschirm gegenüber zeigt. Das, so Strittmatter, sei ein moderner Pranger. Was der Journalist mit keinem Wort ansprach, sind die unterschiedlichen Mentalitäten in China und hierzulande, auch die sehr verschiedene Historie im Umgang mit Digitaltechnik. Diesen Topf machte Ralf Schröder vom Oxford Internet Institute an der Universität von Oxford in seinem Vortrag über die Datenkultur in Schweden auf.
Schweden, naja, das ist ein kleines Land, es sind 10 Millionen statt über 1 Billion. Sie haben aber auch seit über 100, 150 Jahren viele Daten eingesammelt. Das war vor 150 Jahren, war das der lokale Priester, der gesundheitliche Angaben gemessen hat und eingebucht hat. Es hat auch viele Kontroversen in Schweden gegeben über die Datenbehandlung. Es gibt öffentliche Diskussionen und auf dem Weg kommt man zu starken Regulierungen und auch zu Vertrauen des Volks, des Publikums in den Staat, an die Wissenschaftler und an die Medien auch. Und deshalb ist das ein anderes System. In China ist es natürlich völlig anders, aber nun ist es auch so, dass die meisten Chinesen dem Social Credit System das System befürworten. Und dann muss man sich fragen, sind die irregeführt durch den Staat?
Sind sie das?
Das ist eine zu schwierige Frage, denn man muss dann sagen, irregeführt im Vergleich zu was? Sie sind sicher ehrlich in Meinungsumfragen, aber auf der anderen Seite müsste man sie eigentlich auch ein demokratisches oder ein freiheitliches System erstmal erleben lassen, um die Frage richtig nach unserer Sicht beantworten zu können.
Die Volksrepublik China durchlitt in den späten 1960er Jahren unter Mao Zedong eine Hetzjagd auf politisch unerwünschte Personen, also Individuen, die dem Ideal des kommunistischen Volksgenossen nicht entsprachen. Kann man das Social Credit System der aktuellen digitalen Revolution in China mit der Kulturrevolution vor 50 Jahren vergleichen?
Nein, das glaube ich nicht. Das Regime hat teilweise ist auf soziale Stabilität abgesehen. Aber sie hat auch den Hauptzweck dabei, die Gesellschaft besser zu machen und durch das Social Credit System mehr soziale Harmonie, aber auch ein besser funktionierendes Wirtschaftssystem und soziales System irgendwie hinzukriegen in der Zukunft. Und da muss ich sagen, ist die Kontrollvision nur eine Vision, aber es gibt auch andere positive Visionen von dem System.
In China ist das Vertrauen in die Kommunistische Partei hoch. Ralf Schröder über das Datenanvertrauen englischer Bürger an ihren Staat.
Vor ein paar Jahren wollte man in England ein System einführen, wonach die Gesundheitsdaten an die Wissenschaftler übergeben würden, zu dem Zweck, mehr Forschung zu machen. Da gab es Meinungsumfragen und die Leute haben gesagt, ja, diese ganz sensiblen Daten gebe ich sehr gerne an die Regierung und an das National Health Service, also das staatliche Gesundheitssystem, weiter. Sehr gut. Aber dann kam es nach und nach heraus, dass einer der Zwecke, weshalb der Staat diese Daten einsammelt, auch der britischen Pharmaindustrie übergeben würden, um die britische Pharmaindustrie zu stärken. Und da, um es mal ganz krass zu sagen, dann sagen die Leute, nein, deshalb gebe ich nicht meine Daten ab. Ich gebe sie gerne ab, um der Gesellschaft positiv was zu geben, aber nicht an die Marktakteure.
Im Veranstaltungsthema am Deutschen Architekturmuseum kam auch der Begriff Smart City vor, den nur ein Vortragender bediente. Alan Tierstein, Professor für Raumentwicklung an der Technischen Universität München. Die Digitalisierung wird nach Tiersteins Vorstellung künstliche Intelligenz mit sich bringen, die den Straßenverkehr weitgehend regelt und in der Geschwindigkeit harmonisiert. Für ihn ist das ein natürlicher Prozess, der nichts mit dem Entwurf von Smart Cities auf dem Reißbrett zu tun hat. Beispiel Songdo in Südkorea. Von großen IT-Firmen ausgedacht, seit 16 Jahren gebaut, heute 100.000 Einwohner.
Das sieht man bereits an diesem Beispiel in Südkorea, dass diese sogenannte Smart City halt schon bereits abgelutscht ist. Es gibt keine überraschenden Ecken mehr. Das Informelle muss man überall suchen. Das ist also aus einem Guss, aber es ist eben schon die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Das stand eben Songdo vor 10 Jahren, die Zukunft. Also man sieht, wenn man sozusagen immer nur auf dem Stand der Technik Dinge weiterentwickelt, dann ist man rasch schon in der Vergangenheit, bevor man die Gegenwart eigentlich erreicht hat.
Wie schwierig der Umgang mit Schuld ist, erkennt man auch am Wandel der Begriffe. Lange, vor allem wenn es um deutsche Verbrechen im Nationalsozialismus ging, hieß es, dass die Schuld bewältigt werden müsse. Heute, etwa bei der Erforschung der Diktatur in der DDR, sprechen Historiker lieber davon, Schuld aufzuarbeiten. Im religiösen Kontext ist traditionell von der Reinigung von Schuld die Rede. Und eine Forschergruppe an der Universität Bielefeld hat ihr Arbeitsthema Felix Culpa, glückliche Schuld genannt. Das interdisziplinäre Team versucht, die gesellschaftliche Bedeutung von Schuld zu bestimmen, einschließlich ihrer positiven, produktiven Wirkungen. Ingeborg Breuer stellt das Projekt vor.
Diese Schandtaten, eure Schuld. Ihr habt ruhig zugesehen und es stillschweigend geduldet. Das ist eure große Schuld. Ihr seid mitverantwortlich für diese grausamen Verbrechen.
Diese Anschuldigung war 1945 auf Plakaten der Alliierten zu lesen, die die Deutschen über die Gräueltaten in den KZs aufklärten. Die Siegermächte erhoben Anklage gegen alle Deutschen, weil sie kollektiv den Völkermord an den Juden gebilligt hätten. Das sah Bundespräsident Richard von Weizsäcker 40 Jahre nach Kriegsende anders. Am 8. Mai 1985 erklärte er:
Schuld oder Unschuld eines ganzen Volkes gibt es nicht. Schuld ist wie Unschuld, nicht kollektiv, sondern persönlich.
Schuld entsteht, wenn jemand einen anderen schädigt oder verletzt. Aber ist Schuld etwas Persönliches oder kann auch eine ganze Gruppe schuldig sein, ein Volk? Kann Schuld eine produktive Kraft entfalten? Fragen, die sich die Forschungsgruppe GILT, also Schuld, am Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld stellt.
Es gibt moralische Schuld, juristische Schuld, politische Schuld, persönliche Schuld. Und es ist eigentlich auch für unsere Forschungsgruppe unmöglich, uns auf eine Definition von Schuld zu einigen.
Erläutert die Leiterin der Forschungsgruppe, Professor Katharina von Kellenbach, Theologin am St. Mary's College in den USA. Und präzisiert.
Wobei ich denke, dass wir durchaus den Schwerpunkt eher auf, soll ich kollektive Schuld sagen oder politische Schuld, eher als Individualschuld. Da denke ich, haben wir als Gruppe durchaus einen Konsensus.
Schuld gilt ja gewöhnlich als Konsequenz einer bösen Tat, eines Verstoßes gegen eine moralische Regel oder gegen ein Gesetz. Ihr haftet also etwas Belastendes und Destruktives an. Aber wieso nennt die Forschungsgruppe ihr Projekt Felix Culpa, glückliche Schuld?
Die Formulierung von der glücklichen Schuld ist das natürlich einerseits eine Provokation gegen sozusagen einen, ja, wenn man so will, etablierten Diskurs der Schuld. Die Schuld sozusagen steht als Belastendes, als Destruktives, als etwas, was sozusagen eigentlich weg muss, was lähmt, was man auflösen muss. Dagegen ist es ein bisschen provokativ gesprochen.
So Dr. Matthias Buschmeier, Germanist an der Uni Bielefeld, ebenfalls Leiter der Gruppe.
Die Formulierung selbst stammt eben aus dem Exultet, dem mittelalterlichen Ostergesang, und bezeichnet da eben auf eine bestimmte Dimension dieser sozusagen Produktivität, dass aus einem Malum ein Bonum entstehen kann, wie das der Philosoph Odo Marquardt mal genannt hat.
In der christlichen Tradition wird dem Schuldbewusstsein eine erneuernde Kraft zugeschrieben, die zu einer moralischen Einsicht und Veränderung führen kann. Dagegen verhindert die Leugnung oder mangelnde Aufarbeitung einer Schuld eine Aussöhnung von Tätern und Opfern, verhindert einen historischen Neubeginn, wie Katharina von Kellenbach in Bezug auf die Massaker an den Armeniern durch die Türken während des Ersten Weltkriegs ausführt.
Dieser Konflikt ist so emotional aufgeladen auf beiden Seiten, dass es im Grunde besser gewesen wäre, einen Dialog zu führen und auch eine Wahrheitskommission, also allein die Fakten, mal die Archive zu öffnen und zu sehen, was ist da eigentlich passiert und wie verhalten wir uns dazu. Und dann wäre vielleicht auch der armenische Genozid tatsächlich jetzt Geschichte, zu der man sich gemeinsam verhalten kann.
Schuld werde produktiv gewendet, wenn, so von Kellenbach, ein Sprachraum geschaffen wird, wo ein Verbrechen verhandelt werden kann, um letztlich mit etwas Altem abschließen und mit etwas Neuem anfangen zu können.
Ein ganz bekanntes Beispiel, das wären die Schuldbekenntnisse nach dem Zweiten Weltkrieg. Wobei es natürlich nicht die Schuld selber allein ist, die produktiv ist, nicht? Also nicht das Vergehen und seine moralische Bewertung, sondern eben die Art des Umgangs mit der Schuld.
Veranschaulicht Maria Sibylla Lotter, Professorin für Philosophie an der Uni Bochum.
Da kann man sagen, das ist sicher in dem Sinne produktiv gewesen als die Schuldbekenntnisse, die jetzt vor allem mit der deutschen Schuld begangen, aber dann auch eine internationale Praxis wurden, nicht? Also in Amerika, in Australien, auch in der asiatischen Welt praktiziert werden inzwischen, dass die geeignet sind, wieder neue Beziehungen zwischen der Gruppe, also der Nation, nicht? Also der die Täter zugerechnet werden, und der Nation oder den sozialen oder kulturellen oder religiösen Gruppen, die Opfer waren, zu stiften.
Der Philosoph Karl Jaspers hatte bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage nach der juristischen wie auch der moralischen Schuld der Deutschen gestellt. Kriminelle Schuld, befand er da, hätten diejenigen Deutschen, die während der NS-Ära Verbrechen begangen haben. Sie müssten durch die Gerichte bestraft werden. Aber ebenso wichtig wie die Verurteilung der Täter war für Jaspers die Auseinandersetzung mit der moralischen Schuld. Sie treffe alle Mittäter, aber auch die Mitläufer und die, die einfach schwiegen, mithin fast alle. Jaspers war überzeugt, dass sich das deutsche Volk als Gemeinschaft dieser moralischen Schuld stellen müsse. Und dennoch befand er, dass die moralische Schuld nur je Einzelnen zuzuschreiben sei. Die Idee einer Kollektivschuld führe ja geradezu zu einer Nivellierung der Verbrechen von Einzelpersonen. Denn dann, so Jaspers wörtlich, werde alles stufenlos auf eine einzige Ebene gezogen, um es im großen Zufassen in der Weise eines schlechten Richters zu beurteilen.
Man kann einer Person nur etwas vorwerfen, was sie hätte verhindern können. Und dazu gehört eine nachweisbare Tatbeteiligung, die natürlich auch einfach Unterlassung einer Hilfeleistung sein kann. Nicht? Also auch diejenigen etwa in der Nazi-Zeit, die keine aktiven Täter waren, aber etwas hätten verhindern können. Denen kann man natürlich im klassischen moralischen Sinne dann auch eine Schuld geben. Aber wenn es um nachfolgende Generationen geht, die da gar nicht gelebt haben, dann macht das natürlich keinen Sinn.
Gerade die heutige Zeit sei aber von einer von Schuld- und Schamgefühlen getriebenen Moralisierung der politischen Sphäre bestimmt, schrieb die Bochumer Philosophin vergangenes Jahr in der Zeit. Der Westen, die Europäer, trügen sozusagen als Kollektivtäter die Schuld am historischen Unrecht ehemals kolonisierter Weltgegenden. Insbesondere in den USA gibt es aktuell eine Debatte über White Guilt, also weiße Schuld. Danach sei quasi jeder Weiße schuldig an der Unterdrückung von Schwarzen, weil er bereits qua Geburt einen Vorteil gegenüber einem Afroamerikaner habe, ungeachtet seines konkreten sozioökonomischen Hintergrunds. Die weiße Hautfarbe ist damit nicht mehr länger eine zufällige physische Gegebenheit, sondern mit einer Reihe ererbter Privilegien verbunden. In einem ähnlichen Kontext steht die seit geraumer Zeit auch in Europa gebräuchliche Rede von den machttrunkenen alten weißen Männern, die die Schuld trügen an dem, was falsch läuft auf dieser Welt. Aber wird dabei der Antirassismus nicht selbst rassistisch? Fragt Maria Sibylla Lotter.
Jemand wird aufgrund eines äußeren Merkmals wie Männlichkeit, Gender, nicht, oder Hautfarbe oder so quasi als eine beschädigte, irgendwie moralisch defiziente Person dargestellt.
Katharina von Kellenbach, die selbst in den USA lehrt, wendet allerdings ein, der Diskurs über die Schuld der Weißen in der nordamerikanischen Vergangenheit sei noch lange nicht aufgearbeitet, sodass eine Debatte darüber durchaus vonnöten sei.
Der Begriff der White Guilt kommt ja aus den USA. Und hat was mit der Geschichte der Sklaverei zu tun und der Tatsache, dass die Geschichte der Sklaverei und des Bürgerkriegs und der Civil Rights Movement immer noch nicht wirklich bearbeitet wurde. Also das ist eine offene Wunde. Wenn diese Wunde heilen soll, wenn wir tatsächlich eine nicht rassistische Gesellschaft in den USA schaffen wollen, dann muss auch das Gespräch über die Complicity, also die Komplizenschaft und die Privilegierung, die sich über Hautfarbe in den USA bindet, auch die emotionale Qualitäten, die damit verbunden sind, die müssen offen besprochen werden.
Aktuell stellt sich die Frage nach der Schuld erst recht bei dem in den wohlhabenden Gesellschaften üblichen ressourcenverbrauchenden Lebensstil. Ist der klimaschädigende, gigantische CO2-Fußabdruck, den der westliche Wohlstandsbürger produziert, dem Einzelnen vorzuwerfen? Müsste dieser nicht seine Neigung zu großen Autos, hohem Fleischkonsum, geräumigen Wohnungen und häufigen Flugreisen höchst individuell überdenken?
Heutzutage kann sich, glaube ich, kein einigermaßen gebildeter Mensch in der westlichen Hemisphäre noch selber sagen, also bei bestimmten Verhaltensweisen, Lebensweisen handle ich nicht sozusagen fahrlässig. Wenn ich also irgendwie, keine Ahnung, 10-mal im Jahr ins Flugzeug steige, dann bin ich mir sehr wohl bewusst, dass ich damit einen starken ökologischen Fußabdruck hinterlasse und einen Schaden zufüge. Durch sozusagen das Bewusstsein, nennen wir es jetzt mal in dem Fall Schuld, kann das natürlich ein Ausgangspunkt dafür sein, das eigene Verhalten zunächst zu überdenken.
Ob das schlechte Gewissen allerdings weiterhilft, ist auch noch die Frage. Zumal Matthias Buschmeier zugibt, dass seine Zunft des akademischen Hochschulpersonals ja zu den Vielfliegern der Gesellschaft gehört, weil Forschung immer stärker globalisiert wird. Für Maria Sibylla Lotter kompensiert das Schuldgefühl lediglich das Gefühl der politischen Ohnmacht, weil es dem Handeln vermeintlich eine Richtung gibt, ohne aber etwas am Problem zu ändern. Zudem bedeute Schuld zu übernehmen immer auch, die Aufmerksamkeit auf die eigene moralische Haltung zu lenken und habe daher auch eine potenziell narzisstische Seite. Sie möchte deshalb den Begriff der Schuld durch den der Verantwortung ersetzt sehen. Eine Verantwortung, die auch nicht schuldige Personen tragen, ihre Gesellschaft ökologischer und gerechter zu machen. Politisches Handeln wäre also nützlicher als Betroffenheitsbekenntnisse.
Es ist ganz klar eine Frage der Verantwortung. Wir müssen diskutieren, was die Folgen von kollektivem Handeln sind, nicht, und wie weit auf der Ebene von Nationen und internationalen Abkommen das beeinflusst werden kann. Aber die Rede von Schuld lenkt die Aufmerksamkeit ganz in die falsche Richtung, nämlich in die der Selbstanklage, des Pessimismus über die eigene Sündigkeit und dergleichen.
Die Theologin Katharina von Kellenbach sieht aber in der emotionalen Basis des Schuldgefühls die Produktivität der Schuld, weil gerade das Veränderung bewirken könne.
Ich komme ja aus der Religion und für mich hat der Schuldbegriff einfach auch eine emotionale Wurzel. Also es appelliert ans Herz. Die Verantwortung ist was, was im Kopf stattfindet. Die Schuld ist was, was im Herzen ist. Also für mich ist der Schuldbegriff tatsächlich, gerade weil er so diffus ist, ist es deswegen der richtige Begriff?
Gerade aus theologischer Sicht haben aber Schuld und Befreiung von der Schuld noch einen anderen Aspekt. Im Christentum ist von jeher das Thema Schuld mit Unreinheit verknüpft. Schon in der Bibel wäscht sich Pilatus angesichts der Forderungen der Juden, Jesus zu töten, öffentlich die Hände und behauptet: Ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen. Darauf weist der Literaturwissenschaftler Professor Meinolf Schumacher von der Uni Bielefeld hin.
Unreinheit ist zunächst einmal eine sehr alte und sehr verbreitete Metapher für Schuld. Und dann ist ganz konsequent auch, dass man alle Aufarbeitungen von Schuld unter dem Bild der Reinigung begriffen hat. Das kennen wir alle, wir kennen es individuell aus dem Bereich der Religion. Die Beichte ist natürlich eine Reinigung. Wir sprachen von Karl Jaspers 1946. Der hat die Aufarbeitung der Schuld der Deutschen als Reinigung des deutschen Volkes verstanden.
Aber dieses Bild, so Schumacher, sei mittlerweile zum Problem geworden.
Reinigung ist immer etwas sehr Gewaltsames. Reinigung versucht, die ganze Schuld loszuwerden. Wenn die Reinigung vollkommen ist, dann ist von der Schuld nichts mehr da. Auch nicht das, was möglicherweise produktiv daran ist, nämlich die Erinnerung daran. Und wenn wir feststellen, dass die Metapher der Reinigung so schwierig ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob überhaupt die Vorstellung von Schuld als Unreinheit akzeptabel ist.
Liegt also, wie Meinolf Schumacher weiter ausführt, in der Verbindung von Schuld und Unreinheit sowie Unschuld und Reinheit eine Wertung, die letztlich auf die Ausgrenzung alles Unreinen hinausläuft? Weil rein eben auch frei von Fremdem und Störendem bedeutet?
Man hat das Haus geputzt und Reinheit geschaffen, wenn alles an seinem Platz ist. Und das heißt, es gibt Männer und es gibt Frauen und es gibt Weiße und es gibt Schwarze und es gibt Deutsche und es gibt Franzosen und jeder weiß, wo der Platz ist und hat die Nische. Und die Unreinheit passiert immer dann, wenn sich das vermischt. Und natürlich ist eine offene Gesellschaft, die keine Grenzen hat, damit eine Bedrohung.
Führt also die Verknüpfung von Schuld mit Unreinheit geradewegs zu dem rassistischen Statement, eine offene Gesellschaft, in der viele Kulturen einen Platz haben, sei unrein, gewissermaßen eine Gesellschaft, die Schuld auf sich geladen hat? Oder ist es so, wie Maria Sibylla Lotter meint, dass es ein strahlend reines Haus ebenso wenig geben kann wie die völlige Freiheit von Schuld?
In dem Sinne, dass es nicht so etwas wie reine Gerechtigkeit gibt und dass es ganz wichtig ist in einer Gesellschaft, dass sich alle darüber klar sind, dass etwa nicht alle Vergehen und Verbrechen durch Rechtsverfahren nicht abgearbeitet werden können. Es bleibt immer so etwas wie schmutzige Restschuld oder so. Und damit müssen Gesellschaften leben können, also dass nicht alles wieder in Ordnung gebracht werden kann. Das Zimmer wird nie ganz ordentlich, nicht? Und trotzdem muss man sich wohlfühlen können.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Morgen hören Sie in unserer Schwestersendung Forschung aktuell unter anderem einen Beitrag darüber, wie Nützlinge und Schädlinge die Evolution von Pflanzen antreiben. Die Musik in der heutigen Sendung kam von der CD Passagim von Heinrich von Kallnein und der Gruppe Meretrio. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.